Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland, am 19. November 2013, heute mit der Maike im Studio. In der folgenden halben Stunde bekommt ihr zwei Beiträge auf die Ohren. Bauernverbände verteidigen die Ausbeutung von Migrantinnen und Migranten in der Landwirtschaft. Damit beschäftigte sich Kollege Fabian. Außerdem Neues oder nicht wirklich Neues zur NSA-Überwachung von der Piratenpartei liefert uns Kollege Sönke. Wir starten wie immer mit den Focus Europa Nachrichten und die Musik kommt heute aus Brasilien mit Kisaliva.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Zahlreiche Tote bei Anschlag vor iranischer Botschaft in Beirut. Vor der iranischen Botschaft in Beirut haben sich vermutlich zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und dabei mindestens 23 Menschen getötet und 146 verletzt. Dies berichtete der Fernsehsender der libanesischen Hisbollah, die das Viertel um die iranische Botschaft in Beirut kontrolliert. Nach iranischen Angaben soll das Botschaftspersonal unverletzt geblieben sein. Die libanesische Hisbollah unterstützt gemeinsam mit dem Iran den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im syrischen Bürgerkrieg. Die Attentäter werden daher unter sunnitischen Radikalen vermutet, die gegen das Regime von Assad kämpfen. Europaabgeordnete gegen Wanderzirkus. Am morgigen Mittwoch soll das Europaparlament darüber abstimmen, ob das Parlament seinen Tagungsort selbst bestimmen kann. Der von den Grünen Abgeordneten Gerald Hefner und dem britischen Konservativen Ashley Fox eingebrachte Antrag zielt durch die Hintertüre auf die Abschaffung des Tagungsortes Straßburg. Einmal im Monat zieht das gesamte Parlament mit Mitarbeiterinnen, so 4000 Personen mit Sack und Pack und Aktenordnern, auf Kosten der europäischen Steuerzahlerinnen von Brüssel nach Straßburg, nur weil die Regierung in Paris dies will und eine Änderung mit ihrem Vetorecht blockiert. Geld wird verbraten und Kohlendioxid, die Rede ist von 15.000 Tonnen jährlich, wird durch den Umzug unnütz in den europäischen Himmel geblasen. Hefner sorgt sich auch um das Ansehen von Europas Parlament, wenn es sich weiter den Wanderzirkus aufzwingen lässt. Zitat: Hier geht es um die Frage, wollen wir weiter als Marionetten in den Händen anderer gelten oder nimmt sich dieses Haus selbst ernst? Wurde Hefner in den Medien zitiert. Bis auf die Konservativen haben sich alle Fraktionen für den Antrag ausgesprochen. Im Verfassungsausschuss wurde er mit einer Mehrheit von 85% angenommen. Aber unabhängig vom Ausgang der morgigen Abstimmung wird die Aufgabe von Straßburg als Tagungsort nur über einen Kompromiss mit Paris zu erreichen sein, wenn überhaupt. Zwei von 30 Greenpeace-Aktivistinnen in Russland und auf Kaution frei. Kurz nach der Ärztin Jekaterina Saspa wurde gestern auch der russische Fotograf Denis Sinyakov gegen Kaution freigelassen. Damit befinden sich noch immer 28 Aktivistinnen in Untersuchungshaft. Auch die Freigelassenen mussten eine Kaution von rund 46.000 Euro hinterlegen und dürfen Russland nicht verlassen. Allen 30 Aktivistinnen steht ein Prozess wegen Rauditum und Piraterie bevor. Sie hatten denn mit dem Schiff Arctic Sunrise gegen die Umweltzerstörung in der Arktis protestieren wollen, insbesondere durch Ölförderung. Nach Angaben von Greenpeace wurden die Aktivistinnen außerhalb der russischen Hoheitsgewässer und damit völkerrechtswidrig verhaftet. Immerhin wurden die Inhaftierten auf internationalen Druck hin vom abgelegenen Murmansk nach St. Petersburg verlegt. Am kommenden Freitag wird auch eine Entscheidung des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg erwartet, wo die Niederlande gegen Russland wegen der Kampagne der Kaperung der Arctic Sunrise klagen. Russland erkennt in diesem Fall jedoch die Zuständigkeit des Seegerichtshofes nicht an. Greenpeace setzt weiter auf internationale Proteste als Mittel, um die Umweltschutzaktivistinnen frei zu bekommen, insbesondere auch durch Druck auf den russischen Energiekonzern Gazprom. Christoph Lieben von Greenpeace gegenüber Radio Dreieckland.
Über unsere Website greenpeace.de kann jeder eine Twitter-Aktivität mitmachen, also kann Twitter-Meldungen schreiben und sagen, hier, ich will auch, dass die Leute freigelassen werden. Das ist eine Aktivität, die eigentlich in Deutschland läuft, aber wir wollen das natürlich, dass das weltweit auch weltweit durchkommt als Nachricht. Wir erwarten da uns sehr viel davon. Gazprom ist Hauptsponsor von Schalke. Gazprom ist zum Beispiel bezahlt, zum Beispiel unseren ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Gazprom bezahlt Franz Beckenbauer. Gazprom ist ein Konzern, der viele dreckige Geschäfte macht, und wir wollen natürlich darauf aufmerksam machen und sagen, das kann hier nicht sein, dass ihr mit uns Geschäfte macht, hier in Deutschland eure Sachen verkauft und gleichzeitig in Russland dafür sorgt, dass unsere Aktivisten im Knast sind, nach friedlichem Protest.
SPD und CDU verhindern Entschließungsanträge zur NSA-Abhöraffäre im Deutschen Bundestag, Berlin. Entschließungsanträge der Linken und der Grünen, die eine bessere Aufklärung der NSA-Abhöraffäre fordern, wurden gestern im Bundestag nicht abgestimmt. Stattdessen wurden die entsprechenden Anträge an einen noch nicht existenten Hauptausschuss verwiesen. Wann dieser gebildet werden kann, hängt unter anderem vom Termin der nächsten Sitzung des Bundestages ab. Wann das sein wird, ist unklar. Auf entsprechende Anfragen teilte die Vizepräsidentin des Bundestages, Edelgard Buhlmann, mit, der Termin wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Die Sitzung schloss unter dem Gelächter der zukünftigen Opposition. USA und EU wollen Datenschutzabkommen bis nächsten Sommer. Nach einem Gespräch mit US-Justizminister Eric Holder äußerte sich die für Justiz zuständige EU-Kommissarin Viviane Reding optimistisch über die Möglichkeit eines Datenschutzabkommens mit den USA. Ziel des transatlantischen Abkommens soll es sein, Europäern in den USA die gleichen Datenschutzrechte zu verschaffen, wie sie Amerikaner in Europa genießen. Erstmals seit 3 Jahren seien die Amerikaner zu so einem Abkommen bereit, sagte Reding. Holder habe ebenfalls erstmals Probleme eingeräumt. Die Gespräche seien konstruktiv und positiv verlaufen. Auch im amerikanischen Kongress gäbe es Gemurre wegen des Datenschutzes, und es gäbe nun auch eine Chance, dass Europäer in den USA ebenfalls wie Menschen gerechnet würden, sagte Reding gegenüber dem ZDF. Saudis, Deutschlands beste Kunden bei Rüstungsgütern. Trotz des vorerst nicht zustande gekommenen Panzerdeals mit Riad bleiben die Saudis Deutschlands beste Kunden beim Waffenexport. Dies meldete das ARD-Hauptstadtstudio unter Berufung auf den Rüstungsexportbericht 2012. Demnach wurden im vergangenen Jahr deutsche Rüstungsexporte in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in das Arabische Königreich genehmigt. Das war gut ein Viertel der gesamten genehmigten Summe. Insgesamt waren aber sowohl Ausfuhren als auch Exportgenehmigungen rückläufig. Saudi-Arabien ist ein Land mit höchst eigener Auffassung von den Menschenrechten. Jüngst gab es auch Unruhen unter ausländischen Arbeitskräften in Saudi-Arabien. Niederländisches Königshaus lässt seine Kunstsammlung nach Nazi-Raubkunst durchsuchen. Die niederländische Königsfamilie will ihre Kunstsammlungen nun durchsuchen lassen und eventuelle Funde an die Erben der rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Der Verdacht auf den Besitz besteht, weil der verstorbene Prinz Bernhard Kontakte zu dem Bankier Alois Miedel unterhielt. Miedel war nach der Arisierung der Firma Jacques Goodsticker in Amsterdam in den Besitz beschlagnahmter jüdischer Kunstwerke gekommen. Nach dem Krieg hatte er in Spanien Zuflucht gefunden. In den niederländischen Museen hat eine Kommission in den letzten 4 Jahren 139 geraubte Kulturgüter aus jüdischem Besitz entdeckt und nach den Erben der Eigentümer gesucht. Die Rückgabe, mit der sich Deutschland schwer tut, scheint in den Niederlanden kein Problem zu sein. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Dienstag, den 19. November 2013.
Bei den Verhandlungen zur Großen Koalition besteht die SPD noch auf einen bundesweiten Mindestlohn. Die Bauernverbände bekämpfen diese Initiative mit allen Mitteln. Sie befürchten, dass die deutsche Landwirtschaft mit einem gesetzlichen Mindestlohn nicht mehr konkurrenzfähig sei. In Frankreich gibt es bereits seit über 60 Jahren einen gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,43 Euro pro Stunde. Die deutschen Bauern würden eine Arbeiterin und ein Arbeiter also immer noch knapp einen Euro weniger kosten als in Frankreich. Eloise Clodon hat im Auftrag von La Confédération Paysanne zu migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern in Deutschland geforscht. Für sie geht es nicht darum, Standardvorteile für die Ausbeutung in der Agrarindustrie zu erhalten.
Das ist genau, warum La Confédération Paysanne will zusammen mit den Arbeiterinnen und Arbeitern zeigen, dass die Agrarindustriesystem ist schlecht für die Bauern und für die Arbeiterinnen. So, dann, das ist nicht eine gute Lösung, die Arbeiter zu ausbeuten, um eine Landwirtschaft zu haben.
Um die Ausbeutung von Arbeitern und Arbeiterinnen wirklich zu bekämpfen, müsste man nach Ansicht der La Confédération Paysanne das System verändern. Weg von der Agrarindustrie und hin zur bäuerlichen Landwirtschaft. Der Mindestlohn ist nur eine kleine Krücke im Kampf gegen die Ausbeutung.
In Frankreich haben wir Mindestlohn, aber es gibt viele Arbeiterinnen von Marokko, die kommen für die Saison. Und dann, das ist die gleiche Geschichte. Sie machen viele Überstunden nicht bezahlt. Sie haben Spezialvertrag für Fremde und sie sind nicht fair und sie haben schlechte Unterkunftsbedingungen und so. So, das ist schon etwas. Das ist ein kleiner Schutz für die Arbeiterinnen, aber das ist nicht genug und das ist eine kleine Garantie, dass es gibt die gleichen Bedingungen für deutsche Bauern und französische Bauern, aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung dann ist wirklich diese Agrarindustriesystem zu ändern und bäuerliche Landwirtschaft unterstützen.
Ein Schwerpunkt der Studie bildeten die migrantischen Arbeitskräfte in der Fleischindustrie, welche sich vor allem in Niedersachsen konzentriert.
Es gibt viele migrantische Arbeitskräfte in die Fleischindustrie. So sind sie nicht wirklich Saisonarbeiterinnen, sie sind dafür mehrere Jahre manchmal. Und die Bedingungen sind so schlecht, dass es gibt schon soziale Bewegungen. Und Niedersachsen ist wirklich die Region mit Massentierhaltung und viele Schlachthöfe und so. So, ich war sehr schnell da, dann. Das war die erste Antwort. So, es gab schon mehrere Streike wegen die Bedingungen in Schlachthöfe. Und jetzt es gibt die Kirche und ein paar Gewerkschaft, die mit den rumänischen Arbeiterinnen arbeiten, um die Bedingungen besser zu machen. Wir haben einen Schlachthof besucht, wir haben die Geschäftsführer von diesem Schlachthof getroffen und auch ehemalige Arbeiterinnen von diesem Schlachthof und von diesen Subunternehmer, weil das ist die große Phänomenon in dieser Branche, dass es gibt viele Subunternehmer und Subunternehmer und dann können wir nicht mehr die Verantwortung finden. So, es gab einen großen Unterschied zwischen was die Geschäftsführer von Schlachthof und Subunternehmen erklären und was die Arbeiterinnen berichten über die Lohn, die Arbeitsbedingungen, wo sie wohnen und so. Und es gibt schreckliche Geschichten und schreckliche Situationen.
Als konkretes Beispiel berichtet uns Heloise von einem Erdbeererzeuger, der in der Erntezeit 1200 Saisonarbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt, um seine 350 Hektar Erdbeermonokultur beernten zu lassen. Dieser Erdbeererzeuger hat dann kurzerhand eine alte Kasernenanlage gekauft, in der 2000 Betten für die Beschäftigten der Fleischindustrie vorgehalten werden. Diese benötigen nämlich im Gegensatz zu den Saisonarbeitern für das ganze Jahr eine Unterkunft und sorgen für eine bessere Belegungsquote. Wenn dann die Hochsaison der Erdbeerernte beginnt, stellt er zusätzlich Wohncontainer auf die Kasernenanlage, in denen er bis zu 1000 Betten zusätzlich bereithält.
Er sagt, dass das Prinzip ist, dass er will, dass die Arbeiterinnen sich wohlfühlen, dann arbeiten sie besser. Es gibt drin ein Fitnessstudio und eine Kneipe und ein Supermarkt. Es gibt alles drin. Aber dann sicher, das Geld geht auch zu diesen Besitzer. So, das ganze, das Geld von Supermarkt, das Geld von Unterkunft und so. Das ist 7 € pro Bett pro Tag. Und dann sagt er, dass sie brauchen nicht draußen zu gehen. Und das ist auch das Ziel. Und dann, sie sind ja total verteilt von die Reste von Gesellschaft. Und es gibt Bus, um zur Arbeit zu gehen. So, es gibt dann eine ganze Kontrolle über die ganze Leben von Arbeiterinnen. Von, ja, morgen zu Abend und Transport und alles. So, ja, für mich, das ist wirklich, ja, eine Parallelwelt, wo alles ist gemacht, dass die Leute viel und gut und effizient arbeiten und nicht etwas anderes machen und nicht die Reste von der Gesellschaft treffen, weil dann vielleicht könnten sie über ihre Rechte sich informieren oder so.
Die wirklichen Motivationen des Erdbeererzeugers in Niedersachsen sind natürlich aus der Ferne schwer zu ergründen. Sicher ist aber, dass eine kleinbäuerliche Landwirtschaft sich mit diesen Phänomenen der Agrarindustrie nicht auseinandersetzen müsste. Soweit unser Interview mit Heloise Claudon, die im Auftrag der Confédération Paysanne eine Studie zu migrantischen Arbeitern und Arbeiterinnen in Deutschland durchgeführt hat.
Radio Dreieckland hat sich bereits im Juni mit der Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei Katharina Nokun über die globale NSA-Abhöraffäre unterhalten. Doch um die Piraten ist es ruhig geworden. Dabei haben sie beim Thema Bürgerrechte durchaus Standpunkte, die die gegenwärtige Debatte über die Regulierung des staatlichen Abhörwahns bereichern würde. Man muss sie eben nur fragen. Sönke hat sich nach langer Zeit mal wieder mit Frau Nokun unterhalten und sie zu ihrer Meinung bezüglich der derzeitigen Unordnung der deutschen Öffentlichkeit befragt.
Wie beurteilen Sie denn die Lage, in der wir uns derzeit befinden, angesichts der globalen Überwachungsaffäre?
Wir sind als Gesellschaft das erste Mal in einer Situation, in der wir erkennen müssen, dass wir mit Geheimdiensten konfrontiert werden, die potenziell unsere komplette elektronische Kommunikation abfangen können, wenn sie wollen, und so lange speichern können, wie sie wollen. Und das bedeutet natürlich, dass erstmal alles potenziell gegen mich verwendet werden kann. Das heißt, alles, was ich meiner Mutter sage, genauso wie alles, was ich vielleicht Parteikollegen auch am Telefon sage, was ich meinem Anwalt sage, was ich Journalisten sage. Und das ist aus meiner Sicht kein freier, demokratischer Staat mehr. Ich möchte nicht in den Wald gehen, um über Politik reden zu können, sondern Politik ist etwas, das muss öffentlich stattfinden können. Ich muss mich vertraulich auch mit Menschen austauschen können. Das gefährdet das Fundament der Demokratie. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir nicht mehr mutig unsere Meinung äußern können, eine wehrhafte Demokratie ist für mich eine Demokratie, in der sich die Bürger mutig für ihre Interessen einsetzen können, in der die Bürger ohne Angst auf die Straße gehen können, um für ihre Rechte einstehen zu können. Und an dieser Stelle werden zur Feigheit erzogen, weil wir eben in einer permanenten Unsicherheit leben, ob das denn nun negative Konsequenzen in der Zukunft für uns haben könnte. Ich habe in den letzten Monaten oft erlebt, dass Journalisten mich gebeten haben, mein Handy auszumachen oder woanders hinzulegen. Ich habe erlebt, dass Bürgerrechtler sich getroffen haben und vorher ihre Handys auf den Haufen gelegt haben und dann ein paar Meter weitergegangen sind. Und das sind alles Dinge, die erwartet man aus Regimen außerhalb Europas, aber die finden mitten in Europa statt, mitten in Deutschland.
Nun, angesichts der Diagnose dieser Lage frage ich mich doch auch, was hat Sie als eine, ich sag mal, technisch aufgeklärte Piratin denn angesichts dieser Entwicklung auch überrascht? Gab es da Überraschungen für Sie?
Überraschend war es, wie viel Geld da reingesteckt wird. Denn das ist immer bei Sicherheit und Überwachung die Sache. Auch bei Verschlüsselungen ist es so, dass man immer keine totale Sicherheit hat. Man kann immer sagen, okay, das ist relativ sicher, es sei denn, jemand wird einen riesengroßen Aufwand betreiben, um diese Verschlüsselung zu knacken. So, und wir haben jetzt in den letzten Wochen gelernt, dass die NSA, aber auch der britische Geheimdienst eben einen riesengroßen Apparat, auch ein riesengroßes Budget hat, um eben Sachen umzusetzen, wo viele Techniker gesagt haben, so, naja, in der Theorie ist das alles machbar, aber in der Praxis würde niemals so viel Geld da reinbuttern. Und das ist, glaube ich, auch die große Überraschung bei vielen IT-Security-Menschen, die jetzt doch eben sehen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und der Wille, Überwachung mit staatlichen Geldern zu fördern, ist anscheinend da.
Diese Meinung wird scheinbar mittlerweile immer populärer, beziehungsweise sickert durch. Worüber müsste denn aus Ihrer Sicht nun diskutiert werden?
Es wird nicht darüber diskutiert, wie das Verhältnis des Subjektes hin zum Staat ist, sondern wir werden als Objekt betrachtet. Das heißt, es wird ganz klar machtpolitisch darüber diskutiert, welcher Geheimdienst welchen anderen Staat unter welchen Befugnissen abhören darf. Es ist egal, wenn Millionen von Handys oder auch Rechnern von Privatnutzern nicht mehr ein souveräner Ort meiner Selbstentfaltung sind. Aber wenn die Kanzlerin betroffen ist, dann ist es natürlich ganz schlimm. Und das ist ein krasses Missverhältnis, mit dem Bürgerrechte ganz klar mit Füßen getreten werden. Und wir müssen hin zu einer Politik kommen, die eben sieht, dass das, was hier passiert, einen fundamentalen Paradigmenwechsel bedeutet. Es wird nicht darüber diskutiert, wie wir diesen Missstand beheben können, sondern es wird darüber diskutiert, wer alles darauf zugreifen kann und wie viele Befugnisse wir noch brauchen. Und in dieser Diskussion geht aber unter, dass die Geheimdienste niemals an irgendeinem Punkt ankommen werden, an dem sie sagen werden, es reicht jetzt. Es gibt da eine gewisse Fahrtabhängigkeit, auch an das Eigeninteresse von Sicherheitsapparaten, sich immer mehr Befugnis zu sichern und ohne eine Politik, die da ganz klar Nein sagt, ohne eine Öffentlichkeit, die auch aufmerksam genug ist, um zu erkennen, was da passiert, steuern wir einfach weg von einer Demokratie hin zu einer postdemokratischen Gesellschaft.
Was mir aber doch auch auffällt, ist, dass die Öffentlichkeit trotz all der Enthüllungen auch noch nicht so sensibilisiert ist. Und dann ist es ja so, dass die NSA in letzter Zeit auch immer mal wieder so kleine Spitzfindigkeiten fallen lässt, wie ihr Europäer. Seid doch mal ehrlich, was ja irgendwie anklingen lässt, dass hier scheinbar auch eben in einem großen Maße schon überwacht wird. Oder wie sehen Sie das?
Ich denke, viele Menschen sind ein bisschen auch überwältigt von den vielen Neuigkeiten, die in den letzten Monaten kontinuierlich auf einen einstürzen. Es vergeht ja keine Woche ohne eine neue Enthüllung, ohne eine neue Schlagzeile, was auch von Geheimdiensten überwacht wird. Ich bin eindeutig auch der Meinung, dass deutsche oder europäische Geheimdienste amerikanischen Geheimdiensten in nichts nachstehen, wenn es darum geht, auch die eigenen Bürger zu überwachen. Gerade mit Großbritannien und dem GCHQ haben den Geheimdienst, der in vielen Bereichen noch offensiver unsere Daten illegal abgreift und in Netzwerke einbricht als die NSA. Und viele Menschen haben an irgendeiner Stelle, glaube ich, einfach abgeschaltet und ergeben sich so ein bisschen dem Gefühl der Machtlosigkeit.
Angesichts dieser prognostizierten Machtlosigkeit, die Sie in den Raum stellen, was ist nun zu tun? Wofür muss aus Ihrer Sicht ein Verständnis geschaffen werden?
Die Menschen wollen, glaube ich, natürlich an das Gute in der Regierung glauben. Und was auch unsere Aufgabe als Teil der Bewegung eben ist, ist zu zeigen, dass wir eben ganz, ganz vorsichtig sein müssen, was für Kompetenzen wir dem Staat geben, dass es eben nicht darum geht, ob Terroristen gefangen werden oder Terrorismus verhindert werden kann, sondern dass es hier eigentlich um die Frage geht, ob wir als Bürger unserem Staat vertrauen können, wenn unser Staat uns gleichzeitig zeigt, dass er uns strukturell missbraucht. Gerade in der inneren Sicherheit wurden in den letzten Jahren viele neue Begriffe auch, viele neue Labels entwickelt, wie das Wort potenzieller Gefährder, die auch sehr stark benutzt werden. Das ist für mich eine Art von Entwicklung, die ganz klar die Unschuldsvermutung als immer mehr als Ausnahme sieht. Ein potenzieller Gefährder ist erstmal jemand, der nichts gemacht hat, der noch nichts gefährdet, und auch jemand, der ein Gefährder ist, ist noch kein Verdächtiger. Und normalerweise sollte ein Rechtsstaat nur die Kategorien kennen: schuldig, unschuldig und verdächtig, begründeter Verdacht. So, und wenn diese ganzen neuen Kategorien, die jetzt entwickelt werden, zeigen, dass wir in einem Staat leben, der immer mehr Algorithmen vertraut, der immer mehr eher der Wahrscheinlichkeit als der Wahrheit vertraut. Wenn ich weiß, dass ich beispielsweise oder mein bester Freund mit 10% Wahrscheinlichkeit ein Terrorist ist, ist das für mich keine rechtschaffende Kategorie in einem Rechtsstaat, die in irgendeiner Weise in Konsequenzen resultieren sollte. Entweder ich habe Beweise oder ich habe keine Beweise. Und dieses massenhafte Absuchen von Daten auf Schlagwörter basiert ja auf diesem Irrglaube, dass wir auf statistischer Wahrscheinlichkeit oder Korrelation wirklich Beweise ziehen können. Und das können wir eben nicht. Solche Überwachungsinstrumente ersetzen in keinster Weise zielgerichtete polizeiliche Ermittlungen. Und das Paradoxe ist ja, dass dieses ganze Argument der Terrorismusbekämpfung an dieser Stelle nicht funktioniert, wo wir sehen, dass gleichzeitig in der zielgerichteten Ermittlung der Polizeibehörden gespart wird. Da wird weniger investiert. Stattdessen werden immer neue massenhafte Überwachungstools an Regierungen verkauft, wo eben in keinster Weise auch statistisch belegt ist, dass dadurch in irgendeiner Weise irgendetwas verhindert worden wäre. Gerade der Staat, der am stärksten das Internet überwacht, ist der Staat, in dem in Boston ein Anschlag passiert ist. Und das muss uns doch zu denken geben, dass dieses Argument an dieser Stelle nicht funktioniert, wo diese tollen neuen Überwachungstools eben in keinster Weise das liefern, was sie versprechen zu liefern, nämlich mehr Sicherheit. Stattdessen beobachten wir eine Unsicherheit bei Journalisten, bei Bürgerrechtlern und auch eine Unsicherheit, inwiefern es überhaupt mit der Demokratie vereinbar ist.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.